Ich würde mich eigentlich ein bisschen zurückhalten, wenn ich oder? Machst du das Interview?
Ich würde einfach mal ein bisschen loslegen, ja. Okay,
aber
wenn du noch Zwischenfragen hast, mach das doch.
Dann würde ich mich melden, ja. In der Schule.
Ja, gut.
Gut.
Hört ihr euch gut? 1, 2?
Ja. 1, 2, ja, ich höre mich gut.
Darf ich einen haben?
Ja, bitte, sehr gerne.
Ja, sehr gerne.
Kannst auch 2 haben.
Nee, ich brauche einen, weil ich beklebe meine Bässe seit 12. Okay, wir brauchen 2. 1 fürs Museum und 1 für den Bass. Achso. Nein.
Kannst du ihn noch? Ja, kann ich machen. Okay, let's go.
Kein Wort mehr! Keines mehr!
Nur Ton. Lass mich den Formanten richten. Keine Freiheit in Donnern. Ist es versprochen, was zu sagen?
Kein Wort mehr! Keines mehr! Nur Ton!
Radio Woltersdorf and Pi Radio equals Super Radio 2025.
Interessant, ne?
Live from the Super Booth 2025 from a mobile studio.
End of file.
Geht los.
So, wir sind auf der Superbooth und ja. Ich habe vor mir sitzen Beckmann. Ihr kennt Beckmann wahrscheinlich durch seine Musik, durch seinen Bass, durch seine mannigfaltigen Filmmusiken. Aber ich möchte mit meinem Interview gerne ganz vorne anfangen.
Ja.
Nämlich, ich hab gesehen oder ich weiß, du hast angefangen, deine erste Band waren die Suhrbiers, stimmt das?
Ja.
Wie bist du dann dazu gekommen?
Ich habe Bela B. vom Ratinger Hof 1982 kennengelernt. Der war nach Düsseldorf getrennt, weil er gehört hatte, es gibt einen ZK-Nachfolger, die Toten Hosen, da hatten die noch nicht live gespielt und wollte mal gucken, was die Konkurrenz sozusagen macht. Die Ärzte waren gerade in Gründung und er hat einen Pennplatz gesucht und dann haben wir den mitgenommen in unsere Musiker-WG. Und ich war in der Zeit in einem Verweigerungsverfahren und wurde dann anerkannt und habe gedacht, nee, jetzt hau ich ab, weil ich wollte halt Musiker werden. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich brauche in Berlin eine Adresse und einen Pennplatz und dann konnte ich mich bei ihm anmelden in der Nieburstraße. Er wohnte in der WG mit freien Urlaub und dann hatte ich eine Meldeadresse und dann haben sie mich bei einer Bekannten so im Ankleidezimmer untergebracht auf einer Matratze. So kam ich nach Berlin und dann war bei den Suhrbiers gerade der Bassist ausgestiegen und die hatten eine Platte gemacht. Der Wölli war schon Drummer und hatten eine Tour im Herbst 85, haben gesagt, willst du mitspielen? Und ja, so kam ich zu den Suhrbiers.
Und du konntest zu der Zeit, also du hattest Bass richtig gelernt, wie war deine Ausbildung? Du hattest Musikunterricht?
Nee, oder? Autodidaktisch.
Also ich bin, du hast Sachen nachgespielt damals?
Ja, im Sauerland, ich komme ja aus dem Sauerland, einfach so in die Dorfband. Wir hatten eine Band in unserem kleinen Dorf, die hat so alles gecovert, was zu der Zeit, also so 78, populär war. Also Black Sabbath, die Purple Status Quo, so einen guten Mix, Rory Gallagher. Mhm. Und so habe ich dann einfach Bass spielen gelernt, indem ich mir das angehört habe und irgendwie gedacht habe, ich spiele das ungefähr so.
Ja, okay.
Und habe darüber aber, dann habe ich später noch in einer anderen Band gespielt und habe dann eigentlich ganz gute Praxis gehabt. Und als ich dann tatsächlich im gleichen Jahr Clash gesehen habe und Monarchie und Alltag gehört habe, habe ich komplett aufgehört mit Rockmusik.
Okay,
und dann habe ich praktisch meinen Stil radikal vereinfacht und habe dann auch angefangen, selber Songs zu schreiben und eben auch inspiriert tatsächlich durch Monarchie und einfach auch Deutsch zu texten. Bis dahin hatten wir immer Englisch gesungen und getextet. Und als ich dann nach Berlin kam und dann so die Ärzte und die Suhrbiers gehört habe, die waren so gut textlich, da habe ich aufgehört, Texte zu schreiben und auch zu singen. Und habe mich aufs, weil ich habe gedacht, das ist eine ganz andere Liga, weil meine Texte waren überhaupt nicht so, also man konnte da nicht mithalten, weil ich fand, die waren schon sehr früh unglaublich geschliffen und gut und zynisch und humorvoll und alles gleichzeitig. Und dann habe ich mich aufs Bassspielen praktisch konzentriert, aber eigentlich ein reiner Autodidakt.
Ja, und du bist aber, danach war das jetzt so ein Torschusspanik oder du hast danach ja studiert, oder? Du hast doch auch Musikwissenschaften studiert?
Ich habe Musikwissenschaften studiert. Eigentlich, also ich bin 83 nach Berlin gekommen und habe mich sofort an der FU eingeschrieben. Und ich wollte eigentlich an der HDK Kontrabass studieren und dann habe ich aber die Aufnahmeprüfungsbedingungen, gab so einen Bogen und man musste unter anderem auch Klavier spielen können, richtig gut und auch irgendwelche klassischen Sachen vom Blatt und da habe ich mich eine Woche mit beschäftigt, aber das konnte ich einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, mache ich Musikwissenschaften und bin dann nach Dahlem gegangen und habe dort aber, glaube ich, nur 2 Semester studiert, weil das wurde auch so schnell, so schwer damals. Also wir haben wirklich dann Beethoven-Partituren gelesen und interpretiert, aber dafür muss man sie erstmal lesen können. Ja. Und die anderen waren halt alles so Klavierschüler, die haben da drauf geguckt, ja, alles klar. Und ich dann so und habe dann gemerkt, dass meine Vorbildung nicht gut genug war für Musikwissenschaften. Aber ich habe da auch wieder ein bisschen mitgenommen, weil ich habe mich dann mit Fingersätzen zum Beispiel beschäftigt und konnte dann auch tatsächlich Mitte der 80er eben nicht so mit einem oder 3 oder 2 Fingern, sondern ich konnte richtig Dur- und Molltonleitern aufteilen, wie man das eben so richtig macht und auch verschieben auf dem Griffbrett und auch, wenn man ein Stück in einer Tonart hat, das auch in eine andere im Kopf transponieren.
Ja, also cool. Ja.
Das habe ich da mitgenommen und ich habe mich dann auch mit Bach, also mit Cello-Konzerten beschäftigt, was der beste Bassist ist.
Ja, 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 ja.
Also Klischee, aber das, also, aber ich hab das Studium dann abgebrochen, also ich hab in dem Fach aufgehört, hab dann Publizistik weiter studiert noch ein bisschen und hab dann aber komplett abgebrochen, als ich einen Plattenvertrag hatte.
Was war das für ein Plattenvertrag?
Rainbirds.
Mit Rainbirds. Das ging aber zwischen Surbi und Rainbirds gab's doch noch andere Projekte.
Nee, das war wirklich, also ich habe bei den Surbis bis Ende 86 gespielt. Ich glaube, dieses 2. Oktoberfest von Heino war mein letzter Auftritt.
Ah, okay.
Da gab es die Rainbirds schon ein halbes Jahr. Ich habe also in beiden Bands parallel gespielt, teilweise auch 2 Gigs an einem Tag.
Ja.
So irgendwie mit den Surbis in der Kneipe und dann abends noch mit den Rainbirds im Eiszeitkino. Übergangsweise und dann ging es irgendwann einfach nicht mehr zeitlich. Und dann habe ich die Surbis sozusagen aufgegeben.
Naja, und dann, wenn der Erfolg so groß ist wie jetzt im Fall der Rainbirds, dann muss man ja auch nicht mehr weiter studieren. Mir ging es ja ähnlich. Ich habe ja auch studiert und habe das Studium abgebrochen, einfach weil der Erfolg da war.
Ja.
Man denkt, das geht jetzt immer so weiter. Aber das ist natürlich dann nicht mehr die Realität. Also dich hat dann auch irgendwann die Realität eingeholt, oder? Die Rainbirds, wie lange hat es die gegeben jetzt mit dir?
Mit mir 3 Jahre.
Ja, ja.
Und aber mich hat die Realität viel später eingeholt. Erst so Ende der 90er. Also ich habe so in die 90er rein eigentlich ganz gut davon gelebt, dass ich da mitgemacht hatte. Also gar nicht so sehr von Riesen Ersparten.
Ja.
Man hat lustigerweise nicht so viel verdient, wie man denken könnte.
Ja.
Aber ich habe halt ganz viele zum Beispiel Produzentenjobs gekriegt, einfach aufgrund meines Status und dann auch die ersten Fernsehmusiken oder habe auch mal ein paar Commercials geschrieben, weil das war einfach, ach, da hast du mitgemacht oder du bist der. Das hat mich so durch die 90er getragen, aber ich hatte dann, ich glaube, 97 einen Burnout.
Ja.
Den ich verschleppt hatte von 89.
Also ja, ja.
Ich habe das auch alles nicht so verarbeitet und dann habe ich ein Sabbatical gemacht. Danach bin ich Vater geworden und danach habe ich das Leben überdacht und habe gedacht, nee, ich will eigentlich nicht mehr mit Jungs und Mädchen im Bus sitzen und auf Tour fahren. Und da kam dann eher durch Glück die Filmmusik angeflogen.
Ja, das ist jetzt das nächste große Kapitel, was ich anschneiden wollte, nämlich die Filmmusik. Ein erster Film, was war das und wie ist das? Also erste Kinofilm war, glaube ich, 99 oder?
99, Vergiss Amerika.
Ja, genau.
Schöner Film, spielt in der ehemaligen DDR.
Ja.
Spielt ungefähr, würde ich sagen, so 94, 95, so historisch, also in den Wendetrümmern. Schöner Film. Einer will ein Auto, also einer träumt von der großen Karriere, die gehen weg, scheitern in Berlin, kommen zurück. Das war so, dass der Martin Kess von Brainpool, einer der 3 Gründer von Brainpool, von dieser Comedy-Firma, dessen Freundin hatte Film studiert, Regie studiert in München und machte einen Debütfilm.
Also
eigentlich einen Abschlussfilm an der Filmhochschule München, der aber schon ins Kino kam. Die galt als so ein Talent, ist auch eine tolle Regisseurin geworden. Und die kannte sich so wenig mit Filmmusik aus, dass der einfach sagte, wir fahren mal bei Beckmann vorbei. Ich wohnte damals in Bayern auf dem Land. Der kann das bestimmt. Und dann, könntest du Filmmusik machen? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich. Und dann waren die wieder weg. Und ich hatte aber ein halbes Jahr Zeit, weil der Film noch nicht gedreht war. Und dann musste ich mir erstmal einige Bücher anlesen, wie Filmmusik eigentlich funktioniert und was die machen soll. Und ich wusste.
Hast du dann richtig, du hast die Sachen nicht selber gespielt? Du hast dann Scoring gemacht oder die Sachen selber eingespielt?
Ne, ich habe dann auch mangels anderer Möglichkeiten, aber weil die Regisseurin das auch wollte, ich habe praktisch einen Gitarrenscore geschrieben.
Ja.
Also irgendwo zwischen Dead Man von Neil Young, was ein wahnsinnig toller Score ist, eigentlich Feedback und 3 Akkorde und irgendwie so Sachen wie Portishead oder so. Da haben wir das so angesiedelt, also sehr sphärisch und auch flächig, aber eigentlich Gitarre und ein paar Synths und ein bisschen Rhythmus so. Und das ging dann auch, weil sie auch ganz bewusst keinen richtigen Filmscore wollte.
Ja.
Und das habe ich dann eigentlich bis letztes Jahr so zu meinem Stil gemacht. Das heißt, ich habe jetzt in den letzten 10 Jahren auch 3-4 Orchester-Scores gemacht, auch mit dem Filmorchester. Aber da hatte ich dann einen Partner, der sozusagen
das gescored hat für dich.
Ja. Und das Schlimme ist, du musst eigentlich, wenn du einen Orchester-Score machst, eigentlich schon vom Layout an in der Partitur denken. Weil du kannst nicht das die ganze Zeit auf dem Keyboard mit so einem Streicherensemble machen, das funktioniert nicht, sondern du musst dann in Gruppen schreiben. Und da habe ich mir dann, glaubt, ich habe so einen Wendy-Film gemacht, so einen Kinderfilm. Und
ja, Wendy, genau.
Da war die Ansage, sie wollten eigentlich Hans Zimmer haben. Das war total irre. Sie wollten Hans Zimmer haben und der wollte aber so viel Geld, dass sie sich den nicht leisten konnten. Und dann haben die mich angerufen, weil ich galt als bankable nach Fakir Goethe in der Branche und haben gesagt, würdest du das machen? Ich sage ja. Und ich rufe morgen zurück. Und dann habe ich einen Kollegen, Tom Stöver, den ich kannte, der hat das richtig studiert in Babelsberg und dirigiert auch das Filmorchester und schreibt auch Orchester-Arrangements für andere Komponisten. Und habe den gefragt, ob der mit mir ab da ein Scoring-Team machen will. Und dann haben wir so einen Weg gefunden, dass ich im Prinzip die Melodien geschrieben habe, aber er eben so den Ausarbeitungspart gemacht hat. Das heißt, du hast dann ein zentrales Thema und das wird dann stimmungsmäßig durchdekliniert. Das ist fürchterlich. Und da muss man da, und diese Jungs schreiben 2-3 Minuten am Tag. Und zwar im Orchester. Das ist total verrückt, also in dieser komplexen Sache. Da habe ich dann sehr spät auch ein paar Orchester-Scores geschrieben. Später auch so für Fernsehfilme, so Fake-Orchester, also MIDI-Orchester. Aber eigentlich habe ich die meiste Zeit habe ich eben irgendwie mich mit Filmkomponisten beschäftigt, die eben nicht Orchester-Scores geschrieben haben, also Rakuda oder hier so.
Ich habe letztens mal eine Compilation gehört mit was Ennio Morricone in seiner Anfangszeit gemacht hat. Der hat ja auch nur mit ganz kleinem Ensemble gearbeitet, weil er einfach nicht die Möglichkeiten hatte. Der hat ja unheimlich viel B-Film-Musik gemacht, wo der einfach mit 4 Leuten einen Orchester-Score auf die Beine gestellt hat. Einfach also im Sinne, in Anführungsstrichen Orchester, weil er hat ja nur 4 Leute. Also da muss man natürlich ganz anders denken. Ne?
Ja, ja. Aber es ist eine Welt, ich glaube, wenn man, also ich habe wirklich dann, ich brauche, also ich kann jetzt auch so ein Orchester-Ding schreiben, mittlerweile weiß ich auch, wie man es aufteilt und wer wo spielt und ist ja auch so, die ganzen Blasinstrumente haben wirklich Regeln, weil man kann natürlich mit einem MIDI-Keyboard das alles in C einspielen, weil es am einfachsten ist, aber da sind so viele Bs bei und Kreuzchen und so weiter, das heißt, man muss das wissen, in welcher Range die sind und wenn man das dann befolgt, dann ergibt sich auch wieder dieser Klang.
Ja.
Und auch die Dynamiken sind ja viel extremer.
Ja.
So, das heißt, die muss man ja aufschreiben. Wenn ich jetzt mit der Gitarre einspiele, kann ich ja die Dynamik mit dem Pedal oder mit der Hand oder wie auch immer machen. Wenn du ein Orchester schreibst, dann musst du das halt auf. Also es ist verrückt schwer, wenn man es nicht wirklich gelernt hat.
Ja, ja, ja.
Aber es macht wiederum auch Spaß, muss ich sagen. Weil dieser Moment, das ist wirklich, ich habe das nur 3-mal gehabt, du kommst rein in diese Orchester-Regie und dann spielt das Orchester die erste Minute an und das ist ergreifend, weil die sind mittlerweile so gut, diese Orchester, dass das wirklich die üben das auch nicht richtig. Also die machen mal so kurz, der Dirigent sagt, wir müssen mal kurz hier Takt 98 anspielen, schwierige Stelle. Und dann fangen die an zu spielen und dann klingt was auch mit dem besten Spitfire Libraries und so schon gut klang, kriegt dann so einen menschlichen Unterton, obwohl die eigentlich alle total unemotional sind. Orchestermusiker sind sehr abgeklärt.
So ja, die, wir sind ja jetzt auf der Superbooth.
Ja.
Deshalb die Frage, was für Synthes benutzt du eigentlich? Was sind deine To-Go-Synthes, wenn du anfängst, Filmmusik zu machen? Also jetzt außer Gitarre und Bass natürlich.
Ja, also Synthes, also ich benutze ja hauptsächlich Imitationen von Naturinstrumenten. Also
okay.
Ich bin tatsächlich ein großer Spitfire-Fan, habe da mehrere Streicher-Libraries. Ich arbeite eigentlich immer in Native, aber also im... Wie heißt der? Kontakt,
ja.
Ich arbeite eigentlich im Kontakt, aber ich benutze sehr viele Third-Party-Plugins, die ich einfach im Kontakt laufen lasse. Ich mache, wenn ich Synthes benutze, benutze ich tatsächlich sowas wie Reaktor.
Okay, ganz also du hast jetzt keinen Synthesizer als Hardware, sondern du arbeitest mit Software hauptsächlich.
Ich hatte tatsächlich in den 90ern, war ich ein großer Fan, also ich habe in den 90ern, das muss ich kurz zurückspringen, ich habe so eine Phase gehabt, wo mich Techno dann total gekickt hat. Und dann habe ich ein paar Remixe gemacht. Ich habe mal mit Paul van Dyk einen Malaria-Remix gemacht, zum Beispiel. Oder mit Kid Paul habe ich mal einen Remix gemacht. Und da war ich bei dem Rolf Schulte, der hatte zusammen mit dem Moritz von Oswald, hatten die so ein Hinterhofstudio in Steglitz. Da habe ich Moritz auch kennengelernt und war begeistert von diesem System, so regalweise Synths zu haben und die dann so rauszuziehen und zu patchen. Und da habe ich mir tatsächlich Sachen gekauft. Ich habe so einen Raven gehabt, der mir viel Spaß gemacht hat. So. Und den habe ich dann recorded und dazu dann wieder Bass gespielt zum Beispiel. Ich habe auch eine 606, 707, 808 gehabt. Ich habe eine, wie heißt dieser Bass-Synthesizer von Roland?
Rauk?
Ne, dieser kleine, der auch...
Taurus?
Nein, dieser...
303.
303, ach genau.
So, von Roland.
Die Bassline, TB.
TB 303.
Dieses Duo habe ich gesagt, hab die gesynkt. Und habe das dann irgendwie auf dem Vierspur-Rekorder aufgenommen. Und so habe ich teilweise auch die ersten Rainbirds-Demos gemacht.
Ah ja.
Und da habe ich auch, ich glaube, der hieß von Roland M50. Da konnte man so Diskette reinstecken und Sequenzen aufzeichnen.
Ja, ja, ja.
Und da habe ich die Stücke pre-arrangiert und dann habe ich mir auch eine Yamaha DX21 gekauft. Aber ich habe dann tatsächlich, als ich angefangen habe mit Filmmusik, habe ich so viel wie möglich dann aus der Box gemacht.
Ja, ja, ja.
Leider.
Es ist ja so, ich glaube, deine Liste der Filmmusiken, ich habe da mal drauf geguckt, die ist ja, das übersteigt ja eine DIN A4-Seite mittlerweile. Es ist ja wahnsinnig viel, was du da mittlerweile gemacht hast. Du bist aber jetzt ein bisschen raus, du bist jetzt eher im Consulting, habe ich festgestellt. Also du machst doch eher Beratung jetzt, oder?
Nee, andersrum. Ich habe nach diesem einen Film, Vergiss Amerika, 2000, bin ich gefragt worden von so einer Consulting-Firma, ob ich für die sozusagen arbeiten soll, weil ich eben so ein bisschen eine Anbindung an die Plattenindustrie hatte noch. Und dann habe ich mich da so ein bisschen schwerpunktmäßig um Soundtracks gekümmert, Kooperationen, aber auch Künstler ansprechen, ob sie nicht einen Song für einen Film schreiben wollen, und habe dann nebenbei immer ganz oft für die Filme, wenn am Ende noch irgendein Instrumental fehlte oder auch schon mal ein Song, habe ich gesagt, okay, ich suche mir irgendwen und mach das schnell.
So. Okay, ja.
So, ich habe mit dem Nico Weidemann vom Mokka FD Orchester bestimmt ein halbes Dutzend Songs für irgendwelche Filme gemacht und habe lange Zeit gar keinen Score mehr geschrieben. Und dann es ging dann, glaube ich, 2012 erst los. Also nach 12 Jahren Consulting ich war Consultant von Türkisch für Anfänger, dem Kinofilm, und dann fanden wir keinen Komponisten. Bei dem Regisseur waren die alle zu kitschig. Also das war so die Zeit von Til Schweiger-Filmen. Und dann haben alle, die wir gefragt haben, die namhaften deutschen Komponisten, kamen alle an mit Klavier und einer Akustikgitarre und ein paar Strings drunter. Und der Regisseur wollte sowas Konfrontatives, Funkiges. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, dann gab es 3 Tage später eine Abnahme, also irgendwelche Redakteure sollten das einen Zwischenschnitt kaufen. Und dann haben die gesagt, kannst du nicht einfach irgendwelche Musik drunter machen, wir müssen den Schnitt verkaufen. Und dann habe ich, ich konnte keine Songs nehmen wegen Vocals, und dann habe ich nicht so richtig Filmmusik gefunden, die passte, und dann habe ich Sachen von mir genommen, einfach Instrumentals, schnell drunter getan, und dann riefen die mich an und sagten, Abnahme ist super gelaufen, von wem war denn die Musik? Dann habe ich einfach drunter getan, ja, sofort nach München kommen. Und dann hatte ich zufällig den Ton getroffen, weil ich habe eben sehr kräftige Musik genommen, also Funk und House, alles was ich so hatte, ein bisschen Rock, und aber alles sehr abbietig, gar nicht, und der Film brauchte, es war halt eine Komödie, und Komödien brauchen nicht immer unbedingt so emotional flächiges Zeug, und so bin ich dann eigentlich erst ab 2012 so reingerutscht.
Verstehe, ja.
Und dass ich jetzt aufgehört habe, lag eher an der Pandemie, weil ich habe einfach so viele Projekte verloren. Also ich habe 2019 einen deutschen Filmmusikpreis bekommen für einen Titelsong von einem Märchenfilm.
Ja.
Und dann dachte ich,
Schneewittchen.
Jetzt, Schneewittchen.
Ja, genau.
Und dann dachte ich, jetzt geht's ab. Jetzt geht's nochmal richtig ab, obwohl ich ja schon sehr erfolgreich war. Und dann kam die Pandemie und ich habe eine Netflix-Serie verloren. Ich habe ein Biopic über Tim Raue von Warner sollte ich machen. 3 Fernsehfilme. Ich habe 2 Jahre rumgesessen und hab dann so ein bisschen eher reflektiert und habe festgestellt, ich möchte nicht bis an mein Lebensende Dienstleister sein. Weil es ist Dienstleistung, es ist kreative Dienstleistung, aber es ist Dienstleistung. So. Das war für über 20 Jahre, und ich habe auch mit dem Consulting so ein bisschen aufgehört, weil eigentlich, und ich habe aber auch gemerkt, dass jüngere Leute ran müssen. Weil es ist so, du hast dann auf einmal, ich habe die letzten Jahre mit 30-jährigen Regisseurinnen gearbeitet, und man kann sich da reindenken, aber ich habe dann auch so ganz oft gemerkt, wenn ich jetzt anfange, mir vorzustellen, wie ein 28-jähriger Filmmusikstudent schreiben würde, So.
Ja.
Und ich habe dann ganz oft die letzten Jahre, also um die Pandemie rum, danach auch nochmal 2 Jahre, so Feuerwehrjobs gekriegt, wo eben ein junger Mensch einfach versagt hat, weil der Druck oder der Zeitdruck zu groß war. Dann haben die aber teilweise, dann habe ich Leute gerettet, einen Film gerettet, also Weihnachtsfilm, der im November noch nicht fertig war. Und das ganze ZDF wurde nervös, weil das kam so am Heiligabend um 17 Uhr. Habe ich 2 Jahre hintereinander wirklich gerettet, übernommen von irgendwelchen 30-jährigen jungen Leuten, die eben unter dem Druck und diesem Entscheidungswirrwarr, der da zwischen Redaktionen und Produzenten und Regisseuren ist, gescheitert waren, habe das übernommen. Und dann haben wir aber den nächsten Film wieder direkt mit einem anderen gemacht. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, vielleicht bin ich einfach zu alt.
Ja, wir begrüßen gerade, hier steht jetzt gerade Moritz von Oswald, den werden wir jetzt gleich mal begrüßen. Aber ich habe doch noch...
Ich habe gerade vor 10 Minuten von dir geredet im Interview.
Ich denke, dann kommen wir auch langsam zum Ende, wenn Moritz hier steht. Was würdest du denn jetzt jungen Komponisten empfehlen, die jetzt gerade rangehen, die hier auf der Messe sind, die Instrumente kaufen und sagen, ich habe Bock, Filmmusik zu machen? Was würdest du denen als Tipp mitgeben?
Also... Man muss vielseitig sein, erstmal. Also man muss möglichst viel in sich aufsaugen. Das ist ganz wichtig am Anfang. Also wirklich viel Film gucken und hören, analysieren. Und was jetzt Instrumente anbetrifft, ich finde, heute ist es viel, viel wichtiger als früher, sich wirklich auszukennen. Also man muss Plugins kennen, man muss auch Hardware-Synthesizer. Eigentlich ist es natürlich schöner, wenn man zum Beispiel einen sequenzierten Track hat, wenn man dann einen Synthi hat, an dem man wirklich schraubt und dreht. Was bei Software-Sachen zwar auch geht, aber ich sehe das ja, wenn Leute anfangen wirklich zu schrauben. Also man sollte sich wirklich umfassend auskennen mit Sachen und auch am Anfang sehr, sehr offen sein und experimentieren. Man sollte, aber das betrifft ja auf alle Musiker, kommunizieren. Ob jetzt über Netz, in irgendwelchen Gruppen oder auch bei Filmveranstaltungen aufschlagen, man muss unter die Leute gehen. Also das Schlimmste ist zu denken, ich sitze jetzt so lange zu Hause, bis irgendwas passiert. Man muss also einfach offen sein und kommunizieren und eigentlich sich auch nicht zu schade sein. Also das, ich kenne viele Leute, die heute wirklich gut im Geschäft sind, die haben angefangen und haben für Abschlussfilme kostenlos oder für ein Kasten Bier Musik gemacht. Man muss vielleicht einfach sich erstmal darum kümmern, viel gute Musik mit Herzblut zu machen und nicht ans Geld denken. Das kommt dann in der Regel, wenn eine Sache gut wird oder wenn man selber gut wird, kommt das. Wenn man sagt, oh, ich brauche aber das, auch wenn man es braucht. Und deshalb nehme ich das jetzt nicht an, wäre meiner Meinung nach ein Fehler. Also eigentlich unter die Leute gehen, alles machen, um daran zu wachsen und eben in Bezug auf Technik wirklich sich auskennen und auch ausprobieren. Ich habe auch ganz viele Sachen benutzt und wieder verworfen, weil ich über irgendein Plugin ein anderes dann kennengelernt habe. Aber so, heute ist es, glaube ich, wichtig. Auch die Ansprüche sind irre, wenn man sich mal Netflix anguckt, wie da die Musik komplett wechselt in der nächsten Szene. Und es kommt oft von einem Komponisten. Das heißt, man muss man innerhalb von einem Format, innerhalb von einer Stunde wirklich ganz andere Soundscapes anbieten und Sound ist auch wichtiger geworden.
Ja, das
ist ganz wichtig. Also die Musik hat sowieso eine Tendenz, die Filmmusik Richtung Geräusch zu gehen. Das heißt, man muss Geräusche mitdenken, auch das Verfremden. Also Sounddesign ist, finde ich, auch wichtig und deshalb sollte man nicht sagen, jetzt habe ich mein Setup und das mache ich jetzt so, sondern man, und die guten Leute sind wirklich in der Lage, die zaubern dir über Nacht ein Orchester und am nächsten Tag was total brachial Noise-mäßiges. Wenn man diese Offenheit hat und diesen Spaß, sich darauf einzulassen, drücke ich eben die Daumen.
Ja, Mensch, vielen Dank, dass du da warst und viel Spaß auf der Superbooth und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Tschüss, Kurt. Beckmann.
Jetzt haben wir gar nicht über dich geredet.
Nein, nicht. Muss nicht.
Okay. Oh Mann.